Ich habe es Ihnen heute so gemütlich gemacht hier im neuen Studio, Frau Hoffmann. Hier, was machen Sie denn schon wieder?
Was ist das? Friediger.
Toto ist das,
mich.
Oder?
Ja, weil, ich muss das wieder ausmachen, ne? Rechtemäßig. Es war ja der letzte Wunsch.
Ja, wir konnten uns nicht entscheiden zwischen John Miles oder Toto.
Vor wenigen Augenblicken in unserer Hoffmann-Kollmann-Show. Und da haben wir einfach gesagt, ihr entscheidet. Und der Erste, der anruft, darf sich entscheiden. Und es wurde sich John Miles.
Music was my first love. Ja, aber Toto können wir nächste Woche spielen, Frau Hoffmann. Toto könnten wir nächste Woche spielen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass unsere Riesen-Toto-Aktion, die in den letzten Jahren so wunderbar funktioniert hat, wir haben nämlich immer die St. Maximilianskirche in München gechartert, kurz vor Weihnachten, und haben einfach 5 Stunden am Stück Toto mit Afrika laufen lassen, unter anderem mit Chören und mit Trommlern und mit den Kites. Die haben uns unterstützt.
Eine Band aus München.
Und die kennen ja alle. Und draußen gab es Essen und man konnte einfach nur Geld spenden oder bei der Tombola mitmachen. Vorletztes Jahr gab es sogar...
Ich habe Kürbissuppe ausgeschenkt.
Großartig. Mhm. Vorletztes Jahr gab es sogar Toto-Tickets fürs Konzert. Und ja, dieses Jahr sieht es ein bisschen scheiße aus wegen Corona.
Wir drücken uns gegenseitig die Daumen. Fangen wir erstmal richtig an.
Ich drück bei Ihnen gar nichts.
Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen, der Podcast.
Heute aus einem neuen Raum. Wir haben uns nämlich, also ich habe mich entschieden, Frau Hoffmann näher ans Klo zu bringen, denn so sendungstechnisch gesehen in 4 Stunden sind Sie schon oft unterwegs, Frau Hoffmann. Ist mir schon aufgefallen. Sie haben eine ziemlich dicke Blase, oder?
Kleine Blase.
Eine kleine Blase.
Ich habe eine kleine Blase. Ja. Ich habe eher das Gefühl, Sie wollen mich aus Ihrem guten Zimmer, wie man es früher die Oma immer gesagt hat, ne? Komm, wir gehen ins gute Zimmer.
Raushalten, meinen
ja.
Sie?
Ja. Damit ich nicht weiter auf den Teppich meine Haare hinterlasse.
Ja, jetzt kriegen Sie einen neuen Teppich, Frau Hoffmann, und Sie kriegen auch eine neue Couch. Das ist heute nur so provisorisch für Sie hier angelegt. Aber ab nächster Woche gibt es eine niegelnagelneue Couch für Sie hier im Studio.
Und übernächste Woche senden wir aus der Küche und dann aus dem Bad. Aus der Badewanne, Herr Kollmann.
Alles
wir
möglich,
zwei in der Badewanne.
Das gab es auch noch nie wahrscheinlich. Eine Radiosendung aus der Badewanne.
Zwischendurch hört man blub, blub.
Man muss es wirklich mal ansprechen. Die Tage werden kürzer, es ist heute schon gegen 7:30 dunkel geworden. Gestern war kalendarischer Herbstanfang und heute zum ersten Mal habe ich mich so ein bisschen herbstlich gefühlt. Wie ging es Ihnen heute?
Ich hatte schon Bock auf Glühwein.
Glühwein? Mhm. Echt mal da hier im Kamal.
Ehrlich?
Ja, Ego auf dem Glühwein sogar. haben wir alles hier.
Ich wusste gar nicht, dass wir unseren eigenen Glühwein stampfen.
Den hat ein Hörer für uns mal gemacht, glaube ich. Da habe ich noch eine Flasche übrig.
Toll.
Kann ich uns gleich warm machen, wenn Sie wollen.
Ja, ich fühle mich jetzt hier auch so richtig schön muckelig und toll und schön. Und
ein Stückchen Pizza haben Sie noch neben sich liegen.
Ja, anstatt dass Sie mich mal darauf aufmerksam machen können, dass ich überhaupt gar keine Sardellen mag. Wieso bestelle ich immer Sardellenpizza?
Das weiß ich nicht. Sie haben gesagt, Sie wollen die Pizza.
Wo ich die armen Fische immer aus der Pizza poolen.
Roman, traurige Nachricht heute an diesem Freitag, dem 25. September. Sie sind besonders traurig. Jan Hofer wird zum Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Der große Tagesschau-Sprecher macht Ruhestand, Frau von. Wann haben Sie das vor?
Haben Sie mich gerade gefragt, wann ich in Ruhestand gehe?
Ja, man nimmt sich doch Sachen vor fürs Leben.
Ich mache das noch mal nicht, bis ich 90 bin.
Sie wollen die Karriereleiter noch ganz nach oben, oder?
Ganz nach oben. Und wenn ich 90 bin, dann mache ich mal ein Silvester für mich alleine, Herr Kollmann.
Ach nee.
Doch. Ja, dann lasse ich mich nämlich nicht einfach so on air von Ihnen verhaften.
Wir haben uns heute nämlich dazu gemeinsam entschieden, dass wir,
haben wir nicht.
An Silvester werden wir zusammen wieder die große Hoffmann-Kollmann-Silvester-Show setzen.
So wie immer halt.
Ja.
Aber ich habe mir schon wieder natürlich so wie immer auf Urlaub eingetragen, den Herr Kollmann komplett ignoriert.
Können Sie schön wieder austragen. Frau Hoffmann, die einzige Frage, die noch hier im Raum steht, senden wir aus dem Sender oder hier aus dem Wohnzimmer?
Also im Sender haben immer sackviele Leute mit uns mitgefeiert, ne?
Ja.
Aber das tun die dieses Jahr sowieso auch nicht mehr. Aber dieses Jahr feiert sowieso niemand irgendwo mehr zusammen groß, denke ich.
Ja.
Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, was bis dahin
ist. Ach stimmt, was wird an Silvester sein eigentlich?
Und deswegen könnten wir in den großen Räumlichkeiten ja eigentlich wieder mehr Menschen einladen. Mhm. Stellen Sie mal vor, meine Mutter kommt wieder.
Ja, wir hätten hier auf jeden Fall Platz. Die kann ja dann im Wohnzimmer, kann ja dann den Raclette-Grill bedienen, wenn sie Lust hat, oder?
Das stinkt immer so, das Raclette.
Ja, aber im Wohnzimmer, wir sind ja hier.
Ja.
Ja. Frau Hoffmann, ich habe es mir die Woche richtig gut gehen lassen.
Sie haben Wellness gemacht.
Ich habe ein bisschen Wellness gemacht.
Gewisse Hörer haben auch gefragt, warum sie das ohne mich gemacht haben, weil ich auf ihren Insta-Stories gar nicht zu sehen war.
Vielleicht waren sie ja dabei.
Ich war definitiv nicht dabei.
Ah, es war sehr schön, Frau Hoffmann. Und ich habe Pilze gesucht gestern. Und ich musste bei jedem Pilz, den ich im Wald entdeckt habe, musste ich meine Oma anskypen und ihr über die Kamera den Pilz zeigen, ob denn der auch wirklich...
Ihre Oma kann skypen?
Meine Oma hat Anfang des Jahres, als Corona losging und sie sich ganz allein gefühlt hat, habe ich ihr ein iPad besorgt, ein altes, und habe da Skype drauf gespielt und seitdem kann man mit ihr Videokonferenzen.
Könnten wir jetzt also auch machen.
Ich könnte Oma anrufen, ja. Soll ich sie anrufen?
Einmal kurz anrufen?
Einmal, die wird wahrscheinlich verwirrt sein, die wird auch nicht checken, dass wir hier
mit ihr... Und fragt, wo ist der Pilz? wo ist das Pilz?
Ach, ich lasse Oma heraus, das wäre jetzt zu gemein, glaube ich. Nee, die guckt auch wahrscheinlich gerade schon Rosamunde Pilcher oder so. Ich lasse das mal nächste Woche. Auf jeden Fall hat sie mir bei jedem Pilz bestätigt, dass er nicht genießbar ist, den ich gesucht habe und gesammelt habe.
Wirklich?
Ja, jeden Pilz, den ich im Körbchen hatte, der war nichts. Machen Sie Fotos von sich hier gerade.
Fotos von mir und schickst meiner Nichte, meiner ganz lieben Süßen.
Ach, Frau.
Ja, die hat gesagt, sie hören zu.
Von mir machen sie kein
okay,
Foto.
Okay, mein Foto sieht arg besoffen aus. Tut mir leid, liebe Carla.
Ach je. Frau, wir haben heute, wollen wir schon auf unseren Gast eingehen?
Wollen wir?
Ja.
Ich freue mich nämlich sehr auf ihn. Warten Sie, lassen Sie gerne Fotos von sich machen. Lassen Sie sich gerne ablichten. Wir brauchen übrigens neue Fotos.
Ganz dringend. Alex Wolf, lieber Kollege, der macht die von uns demnächst, Frau. Ich mache lieber selbst Fotos von anderen Menschen.
Wieso machen Sie von mir keine Fotos?
Ich mache von Ihnen ständig Fotos. Sie kriegen
so
nicht
mit. Ich krieg's so nicht mit.
Na gut. Der Gast, der heute hier ist, der ist Fotojournalist und der hat gefühlt ist der seit 40 Jahren schon fotografisch unterwegs, hat unter anderem die Wende auch fotografisch
verfolgt.
Mit begleitet, genau. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Daniel Biskupf-Hoffmann, sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt.
Er hatte sie alle von der Linse, vor der Linse. Kohl, Merkel, Putin, Trump, aber auch scheue Größen, wie zum Beispiel Karl Lagerfeld. Er gilt als außergewöhnlicher Porträtfotograf und kann man auch so sagen Chronist der Wendezeit. Heute bei uns zu Gast, wir freuen uns sehr über Daniel Biskupf.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe jetzt einen kleinen Anschlag auf dich vor. Darf ich ein Bild machen? Nein, darf ich zwei Bilder machen?
Gerne.
Eins vorher und eins nachher und dann schauen wir mal, ob ich den Blickwinkel oder du deine Präsentation änderst.
Wir schauen mal.
Wollen wir das mal so machen?
Genau.
Okay, erstes Bild.
Ich hätte jetzt nicht von unten fotografiert, aber egal.
Halt von oben, ne? Macht man, ich hab's gehört.
Genau,
ich weiß.
Das hat mir eine Frau gesagt.
Das, sagt jede Frau, glaube ich. Ne?
Aber das war vor Instagram und vor Selfies, hat mir Petra Schürmann, da war ich so Anfang 20, das ist schon sehr lange her, erzählt, ich habe einen Tipp für dein Leben. Fotografiere Frauen leicht von oben und du machst sie glücklich.
Ach, Daniel, die Frau Hoffmann ist auch immer sehr schnell glücklich zu machen, wenn man von ihr Fotos macht. Geht es denn beim Fotografieren grundsätzlich darum, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, wenn man sie fotografiert?
Ja, nicht immer, aber oft, weil ich möchte einfach, dass die Menschen vernünftig aussehen. Also ich möchte keinen entstellen oder bloßstellen. Ich will sie auch nicht beschönigen, sondern ich möchte sie so darstellen, wie sie sind. Und jeder kann ja auch gut fotografiert werden. Also jeder hat eine Perspektive, die für ihn vernünftig aussieht.
Ist es vernünftig, wenn die Schokoladenseite von mir präsentiert wird?
Ja, was heißt die Schokoladenseite? Also ich glaube einfach, dass fotografiert was damit zu tun hat, dass man den Menschen präsentiert. Ein Mensch hat unterschiedliche Facetten, Schokoladenseiten, weniger Schokoladenseiten. Und ich nehme dann lieber ehrlicherweise auch ein bisschen Schokoladenseite, weil warum soll ich den Menschen schaden?
Das ist das Schlimme daran, das sagen ja nur Frauen, du schadest mir damit, wenn du mich aus der falschen Perspektive fotografierst.
Ja, also es ist ja so, ich hab ja auch damit genug zu tun, Menschen erstmal zu entspannen, weil sie so viele negative Erlebnisse in ihrem Leben gehabt haben mit Fotografie oder mit dem falschen Augenblick, der gewählt worden ist oder was auch immer. Ja. Also da muss man erstmal auch was reparieren und Leute ermutigen, daran zu glauben, dass sie auch gut aussehen oder dass sie sich vor der Kamera auch wohlfühlen, weil man muss natürlich sagen, jetzt wächst eine ganze Generation von Menschen heran, die sich fast täglich fotografieren, aber natürlich auch nur ihre Perspektive haben, ja, und nur den Arm oder maximal so ein Selfie-Stick. Aber das ist natürlich auch ein anderer Blickwinkel, ja.
Mhm. Auf diese Insta-Welt kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Daniel, erstmal deine Geschichte vom kleinen Jungen vor der Kamera zum großen Jungen hinter der Kamera. Wie hat sich das so entwickelt bei dir?
Naja, also ich bin in Bonn aufgewachsen und ich habe vielleicht den ersten Berührungspunkt gehabt, dass ein guter Freund meines Vaters war in Bonn Fotograf. Das war so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ich bin 62 geboren. Also damals gab es nur drei Fernsehprogramme, aber meine Eltern haben immer mal Nachrichten geschaut. Und da sah ich immer diesen Erwin in den Nachrichten, weil der in Bonn Politiker fotografiert hat. Und Minuten später war der bei uns im Wohnzimmer. Und das war verrückt, ihn zu sehen. Und so bin ich ein bisschen auf Fotografie gekommen. Und dann hat er auch immer meine Mutter und mich fotografiert. Meine Mutter war sehr kritisch und hat das sehr schlimm für den Fotografen gewesen, obwohl der wirklich wunderbare Fotos gemacht hat. Die hat die oft zerrissen, die Bilder, weil sie ihr nicht gefallen haben. Also das ist mein erstes Erlebnis mit Fotografie gewesen. Ja, der kam dann mit Abzügen und Das war dann schon sehr spannend. Aber so bin ich auf Fotografie gekommen und dann ging das so weiter, dass ich dann mit 14 die Kamera meines Vaters genommen habe und in Bonn Schiffe auf dem Rhein fotografiert habe. Einige Monate später habe ich dann ein Bild gemacht von einem guten Freund von mir. Da saßen wir in einem Inselcafé in Bad Godesberg. Ich habe dann einen Film verschossen, habe dann den Film zum Entwickeln gebracht. Das hat dann so 2 Tage gedauert. Dann bekam ich 36 Abzüge. Die habe ich dem gegeben und der gab sie seinem Vater und der gab mir dann 50 Mark und sagte, er hätte noch nie so schöne Fotos von seinem Sohn gehabt. Das war, ehrlicherweise muss ich sagen, da war ich 15, eine ziemliche Initialzündung, weil ich gesehen habe, mach was, das macht mir Spaß und die Leute geben mir Geld dafür.
Und seitdem hast du dann auch wirklich dich auf Menschen fokussiert?
Ich habe dann erstmal eine Lehre gemacht, weil ich so schlecht in der Schule war und habe dann später Abitur gemacht und Politik und Geschichte studiert, aber nebenbei immer fotografiert und geschrieben. Ich habe so die ersten, also bis Mitte 20 habe ich vor allem auch geschrieben. Und das Fotografieren war dann ein Beiwerk, aber rechtzeitig vor dem Mauerfall habe ich mich dann entschieden, meinen Fokus auf die Fotografie zu legen. Mhm.
Daniel, sag mal, wen fotografierst du denn lieber? Also sind das Menschen des öffentlichen Lebens, wie so ein Trump oder Merkel oder Macron, oder auch mal hier und da einfach fremde, interessante Menschen, die dir so über den Weg laufen?
Also ich bin ja in meinem Bekanntenkreis dafür berüchtigt, dass wenn ich durch irgendwelche Städte gehe oder Dörfer und ich sehe Menschen, dass ich ohne zu zögern, wenn mir jemand interessant vorkommt, den anspreche und den einfach fotografiere. Und das mache ich eigentlich schon seit meinem 18. Lebensjahr. Und ich finde es einfach spannender, Menschen, die mir so begegnen, zu fragen, ob ich ein Porträt oder ein Bild machen kann, egal ob sie jetzt alt oder jung sind, männlich oder weiblich. Das ist für mich eigentlich das Spannende, weil fotografisch gesehen ist ein spannendes Porträt von irgendjemand, den ich in Düsseldorf fotografiere oder in Mecklenburg-Vorpommern. Ich mache mal momentan so eine Serie über junge Leute, die in Ostdeutschland Simson fahren. Das ist so ein Motorrad, das in der DDR gebaut worden ist. Das ist dann 92, ist dann die Firma in Anführungszeichen pleite gegangen, aber die Motorräder, also die kleinen Mopeds, die werden in Ostdeutschland hoch gehandelt und werden in Ehren gehalten und das ist ganz spannend. Ich halte die dann wirklich auf der Straße an, bleib mit dem Auto stehen und mache dann so Fotos und das ist eigentlich das Interessante. Aber was ich sagen will, viele Prominente sind vielleicht jetzt prominent, aber in 10, 20 Jahren kennt die kein Mensch mehr. Und deswegen finde ich oft Bilder von Leuten, die keiner kennt in einer bestimmten Situation, viel spannender und langlebiger als Jenny Elvers.
Was fängst du denn ein? Die Stimmung, die Person als Ganzes oder den Augenblick?
Naja, Fotografie ist ja wirklich von dem Augenblick geprägt. Also das Schöne ist, ich gehe einfach raus. Ist wirklich so, ich habe ja schon mehrere Bücher sind so entstanden über St. Petersburg zum Beispiel. Da habe ich einmal zu 300 Jahre St. Petersburg und einmal zu 100 Jahre russische Revolution die Stadt porträtiert und dann bin ich wirklich morgens aufgestanden und bin durch die Straßen gegangen und habe einfach gesammelt. Also ja, wie Blätter aufheben oder Blumen am Rand pflücken. So ist das in der Fotografie auch. Man weiß nicht, wann was kommt, wem man begegnet, welche spannende Situation vor einem liegt. Das ist einfach ein Geschenk des Alltags und ich sage immer, eigentlich fallen die Bilder vom Himmel, man muss sie nur auffangen.
Wenn es jetzt nicht was zufällig Fallendes ist, sondern ein Fototermin, zu dem du kommst. Und sagen wir mal zu Trump. Wie läuft denn dann so ein Fototermin ab?
Genau. Naja, also einmal muss man dahin. Es war bei Trump so, der ist gewählt worden. Ich war schon in New York am 8. November vor jetzt fast 4 Jahren und habe diese Wahlnacht erlebt und auch die Demonstration in der Nacht gegen Trump.
Hautnah mitgefiebert.
Also das ist ja das Schöne, ich bin ja wirklich an Zeitgeschichte interessiert. Mir war klar, das ist irgendwie, das wird alles anders. Und ich gehörte auch nicht zu denen, die nicht geglaubt haben, dass Trump nicht gewählt wird. Weil ich gesagt habe, also der hat nichts zu verlieren. Der hat, auch wenn er verloren hätte, hätte er praktisch 2 Jahre lang eine mega Werbekampagne für seinen Trump Tower gehabt oder für seinen Golfclub oder was auch immer, weil ständig Trump, Trump, Trump kam. Und dann hat er erkannt, dass Social Media auch wirklich genutzt werden kann für seine Zwecke, weil er wirklich gesehen hat, er muss die und die Äußerungen machen und dann sieht er, was ankommt. Er sieht auch, was nicht ankommt. Aber das interessiert ihn gar nicht, sondern er sieht, wie seine Zielgruppe reagiert und er hat sich auf seine Zielgruppe fokussiert. Und dann muss er bei Trump wissen, seine Tochter war mit der Tochter von Bill Clinton befreundet. Mhm. Die sind ja im Prinzip alle gemeinsam in New York aufgewachsen. Der kommt ja aus der gleichen Society, Peer Group in Anführungszeichen. Aber er wollte einfach gewinnen und hat dann erkannt, also bei meinen New Yorker Mitbürgern kann ich nichts reißen, weil die halten mich als blöden Schnösel mit der Tolle. Also versuche ich mal, die Underdogs zu covern. Und so ist er dann erfolgreich geworden. Und jetzt bei dem Trump-Termin selber war es so, wir haben einen Anruf bekommen. Ich habe das ja damals mit Kai Diekmann für die Bild-Zeitung gemacht und für die Londoner Times. Und das Büro von Trump hat gesagt, also in 2 Tagen ist der Termin. Und es kann aber nur ein Fotograf mit. Und ich filme ja auch, einer, der filmt. Und dann hat Kai Diekmann gesagt, er würde gerne das mit mir machen und die Times hat das so akzeptiert und dann sind wir dann dahin geflogen, wirklich von heute auf morgen. Und dann war das relativ unspektakulär. Also wenn man ja da angekündigt ist, dann wissen die schon am Eingang, da kommen irgendwann mal 2 oder 3 zu dem Interview. Und dann ist das so gewesen, man ist dann in so eine kleine Sicherheitskontrolle gekommen, dann hat so ein Hund die Tasche beschnüffelt und schaute, ob da irgendwas drin ist. Dann ist man in den Seiteneingang 26 Stockwerke hochgefahren. Da war eine nette Dame an der Rezeption und hat gesagt, der kommt gleich. Mhm. Dann war der auch 1 Minute später da, alleine.
Das war alles getaktet.
Das war alles getaktet, ohne so Securities davor und ohne einen großen Schnickschnack. Und dann sagte er, kommen Sie mal rein. Und dann war das dieses kleine Eckzimmer an der 5th Avenue mit dem Blick auf den Central Park. Ja, und dann ging es dann auch schon los, 1 Stunde lang. Und ich habe dann, wie ich das immer mache, am Anfang gesagt, ich würde ganz gerne nach dem Interview ein paar Porträts machen. Und er sagte, ja, können wir machen. Und dann war das Interview zu Ende. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne so und so machen. Und dann hat er das dann umgesetzt. Also es war wirklich relativ easy. Aber man muss natürlich sagen, das ist meine Erfahrung. Wenn man irgendwo eingeladen ist, egal ob das jetzt XY ist oder jetzt Trump in dem Fall, wenn man freundlich fragt und wenn man einen Plan hat und wenn man jetzt nicht mit 3 Lampen kommt und 5 Assistenten, sondern mit so einer kleinen Kamera in der Hand und relativ genau weiß, was man will, dann kann man auch in 2, 3, 4 Minuten jede Menge bekommen.
Ich kann mich lustigerweise noch an diese Fotos erinnern, aber vielleicht magst du kurz nochmal erläutern, wie du ihn denn dann damals dargestellt hast.
Ich habe ihn, also ich gibt ja, sieht man ja oft so Fotos mit einem blauen, grauen, weißen Hintergrund und wo man noch die Stative sieht, ja. Sondern ich möchte gerne auch sehen, wo der Mensch in Anführungszeichen zu Hause ist, wo er arbeitet oder wie er arbeitet. Wo er sich wohlfühlt oder mit was er sich umgibt. Und bei Trumps Zimmer war es relativ einfach. Also Trump, das ist ja kein Geheimnis, hat doch einen gewissen Narzissmus und er liebt sich selber sehr. Und das konnte man auch darin sehen, das ist wahrscheinlich bis heute in diesem Büro in New York so, dass er sehr viele Titel, wo er der Coverboy war, gold gerahmt hat. Und ich bin dann in das Zimmer gekommen, da wusste ich, das ist ein Motiv. Ich wusste nur nicht, ob er mitmacht, dass er sich vor diese Bilder stellt. Aber hat er gemacht. Und das Zweite war, das war ein alter Schreibtisch, aber davor mit so Designerstühlen einer deutschen Firma, Vitra aus Freiburg. Völlig verrückt, das sind wirklich Museumsstücke gewesen. Aber dieser etwas ältliche Schreibtisch und der hatte darunter eine große Pappkiste als Papierkorb. Und ich habe gesagt, ich will diesen überladenen Schreibtisch mit diesem, ja, mit dem Bild seines Vaters und mit dem Papierkorb fotografieren. Und so habe ich ihn dann an den Schreibtisch gesetzt und dann ist dieses Bild, muss ich sagen, also das ist sicherlich das mit meist gedruckte Bild in meinem Leben gewesen. Das ist dann von Australien bis Amerika gelaufen, weil keiner so bisher ihn aus dieser Perspektive gesehen hat. Aber mir war es wichtig, ihn in seinem Umfeld zu fotografieren.
Ich kenne das ja von Interviews. Man muss Glück haben, ob der Gegenüber auch gut drauf ist.
Ja.
Ist das bei dir auch dann so?
Das ist bei mir auch so, weil man hat als Fotograf auch ein bisschen das in der Hand oder überhaupt. Wichtig ist, dass man sich auf sein Gegenüber einlässt. Dazu gehört vielleicht auch ein bisschen Glück, dass der Mond gerade so ist, dass beiden Seiten das okay ist oder was auch immer. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich zurücknimmt und dem anderen den so viel Raum wie möglich gibt. Und das ist immer seit 30 Jahren mein Herangehen an sehr unterschiedliche Leute. Ich sage mal von Greta Wehner, wer das noch, der Frau noch kennt, es gab mal in der SPD einen bekannten Politiker, Wehner, die war sehr schüchtern, bis hin zu Rudolf Moshammer oder Karl Lagerfeld oder Angela Merkel. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Typen. Aber mit jedem kann man sehr gut zurechtkommen. Man darf bloß keine Schablone anwenden.
Das heißt, du bereitest dich jetzt gar nicht so vor, dass du vorher schon den großen Plan hast. So ist auch unsere Hoffmann-Kollmann-Sendung übrigens aufgebaut. Sag mal, was war denn dein lustigster Patient oder Klient oder Kunde in deinem bisherigen Fotoleben?
Ich weiß, wen ich treffe. Das ist ganz wichtig. Also, dass man, naja, als Fotograf ist es ja manchmal auch Zeit, dass man miteinander redet. Und je mehr man etwas weiß von der anderen Person, was die gemacht hat, für was sie sich interessiert, wie ihr politischer oder persönlicher Lebensweg war, da gibt's ja dann Anknüpfungspunkte. die man dann aufgreifen kann. Und dazu trägt man dann bei, dass man Menschen in eine Lage versetzt, dass sie dann entspannt diesen Termin wahren. Und ich sehe das ja auch so ein bisschen, ich habe ja leider mein Studium nicht zu Ende gemacht, weil da so viel passiert ist, aber gerade bei Menschen sehe ich das ja auch so, gerade bei politischen Menschen sehe ich das ja auch mit dem Blick eines Politologen und eines Historikers, also weil ich die Möglichkeit habe, denen doch relativ nahe zu kommen. Und ihnen auch Fragen zu stellen, also wenn die Zeit da ist. Und das ist dann oft sehr interessant. Und daraus ergeben sich Gespräche und dann auch oft darüber hinaus Beziehungen.
Aber so Shootings, das ist gar nicht so lange, wie man sich das jetzt so vorstellt.
Also bei mir nicht. Also natürlich kann ich auch länger fotografieren. Wenn einer länger Zeit hat, fotografiere ich auch länger. Aber ich bin ja, sag ich mal, von Helmut Kohl und Angela Merkel sozialisiert worden. Und die hatten eigentlich nach 2 Minuten keine Lust mehr. Also
passiert.
Das passiert. Ja, klar. Das ist, man muss natürlich sagen, da ist ja so ein Tagesablauf auch sehr eng getaktet. Ja. Aber immerhin, Sie machen 2 Minuten, was ich Ihnen vorschlage. Das ist auch nicht wenig. Also das 120 Sekunden kann man einige Bilder machen. Also da kann man schon 10, 20 Bilder machen. Also mindestens. Und ich bin in dieser Zeit einfach mit klargekommen. Und das ist so meine, also es ist nicht immer angenehm, nur so kurz Zeit zu haben, aber es geht. Man kommt damit zurecht.
Daniel, du konservierst Augenblicke ganz im Gegensatz zum Radio, jetzt nicht hier im Podcast, aber im Radio, da ist gesagt und in den Weiten der Wellen verschwunden. Aber deine Bilder, die bestehen weiter. Du konservierst Geschichte und auch Persönlichkeiten. Ist das auch ein inneres Bedürfnis von dir aus? Was ist das dann auch entstanden?
Es ist wirklich so entstanden. Also 1987 sind ja in Bayern die Privatsender an den Start gegangen. Und ich habe damals in Augsburg studiert und für die Augsburger Allgemeine, wie gesagt, geschrieben und fotografiert. Und dann kam ein Radiosender. Und dann habe ich von Anfang an mitgemacht. Ich war Radioreporter. Ich bin mit dem Uber rumgelaufen.
Komm, ich gebe dir gleich ein Mikrofon in die Hand. Genau. Schick dich raus.
Genau. Aber damals war es komplizierter. Also da hatte man so diese
Tonbänder und so.
Dieses Tonbänder, genau. Und dann bin ich ein Jahr lang Radioreporter gewesen. Das ist gut bezahlt gewesen. Aber dann habe ich irgendwie gesehen, du bist einen Tag, es ist wichtig, dass man es macht, aber einen Tag unterwegs, sammelst O-Töne. Damals hat man das selber noch zusammengeschnitten und besprichst dann diese Takes und schreibst dann drauf 3:30. Das war damals so ein Beitrag im Durchschnitt.
Ja, ist es immer noch so.
Anmoderation, die du dem Moderator da reinsteckst. Und dann wird das gesendet. Das ist toll, die Stimme im Radio zu hören. Aber dann interessiert es keinen Menschen mehr.
Nein.
Und das hat mich dann am Anfang fasziniert, weil es cool, man ist im Radio. Aber dann habe ich doch dann schnell erkannt, dass Fotografie eigentlich das coolere Medium für mich ist. Und habe das mit dem Radio und ich habe auch ein bisschen Fernsehen gemacht, sein gelassen. Weil es doch der Aufwand und der Ertrag, also das muss man jetzt leider sagen, wenn man hier im Radio ist, ist im Vergleich zur Fotografie. Wenn man auch noch den Blick dafür hat, ja, das ist natürlich auch Glück, wenn man weiß, was bleibt. Ja.
Der Podcast bleibt, den kann man sich immer wieder anhören.
Genau,
Daniel,
das stimmt. Das ist was anderes.
Das ist für die Ewigkeit hier, was wir hier machen.
Bleiben wir mal bei der Fotografie im Wandel der Zeit. Jede Woche schießt man heutzutage Fotos. Ja, mir geht's ja nicht ähnlich. 13.000 Fotos auf dem Handy und teilweise verteilt man die dann auch auf Instagram und auf Facebook. Macht das denn heutzutage den Beruf des Fotografen irgendwie schwieriger, weil es irgendwie gefühlt alle besser wissen?
Ja, der Fotograf, also ich glaube nicht, dass der Job des Fotografen dadurch gefährdet wird. Also in bestimmten Bereichen ist natürlich die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Also es gibt ja diese Shutter und wie sie alle heißen und Fotolia, die praktisch für 1 Euro Bilder anbieten. Also früher hat man für einen Eiffelturm, wenn man den fotografiert hat, noch Geld bekommen. Heute wird das kein Mensch mehr bezahlen. Also das ist definitiv so. Aber ich habe ja nie solche Sachen gemacht in der Form, sondern Porträts und Zeitgeschehen. Und ich glaube, wenn man das weitermacht und vernünftig macht, ist das andere ja nur eine Bereicherung, keine Konkurrenz in dem Sinne. Mhm. Weil es ist natürlich gut, dass man heutzutage wirklich jetzt aus in Weißrussland zum Beispiel, ja. Da gibt's ja viele dramatische Handyvideos von Polizisten, also wie Polizisten Menschen in die Gefangenentransporter zerren, wie sie aufeinander einschlagen, wie sie Menschen direkt mit Pfeffergas in die Augen sprühen. So viele Journalisten kann es ja gar nicht geben. Und das ist eigentlich der Vorteil unserer Zeit, dass eigentlich viele negative Dinge auch nicht unerkannt bleiben. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass es so ist.
Hat euch ein Treffen mal total enttäuscht oder besonders positiv beeindruckt?
Na, enttäuscht würde ich sagen, ist hat mich eigentlich nie was, weil ich finde jeden, auch wenn manche dann etwas reduzierter sind, das ist ja auch interessant zu sehen, dass dann doch gar nicht so viel dahinter ist. Also ich sehe das gar nicht so unter dem Aspekt, das war jetzt nichts, sondern man macht sich ja ein Bild davon. Aber ich muss sagen, ich hatte, sag ich mal, wenn jetzt mal bei diesen prominenten Menschen bleibt, also ich habe ja Angela Merkel von Anfang an fotografiert, das ist schon sehr spannend zu sehen, wie sich diese Frau in 30 Jahren sich selbst auch treu geblieben ist. Ja?
Wie oft hast du sie schon fotografiert?
Das weiß ich nicht, aber oft. Es ist ja ein Buch entstanden, jetzt letztes Jahr zu ihrem 65. Geburtstag.
Du hast es uns mitgebracht, vielen Dank.
Genau, also das ist wirklich spannend zu sehen, wie eine Frau, wie ein Schiff übers Meer fährt, egal welche Höhe der Welle an sie ranschlägt, sie bleibt auf Kurs und das ist eigentlich das Spannende zu sehen. Also,
die hatte auch so ein Lächeln.
Ja, bei mir hat das sie oft ein Lächeln. Ja.
Ach, ja,
aber,
ja.
Ja, aber nein, aber das liegt nicht. Nein, das liegt vielleicht daran, weil sie weiß, in 2 Minuten ist zu Ende. Deswegen freut sie sich schon, genau. Das ist das Lächeln, das sie mir schenkt, weil sie weiß, es ist gleich geschafft.
Das sind irgendwie die Augen eines Menschen, die stehen drüber. Habe ich das Gefühl. So,
ja,
auch das
sie
Lächeln.
Ist, ja, nicht sie weiß.
Überheblich, sondern mehr so,
ja.
I know my standing.
Ja, I know my standing in dem Augenblick. Natürlich weiß sie auch, dass sie viel Glück gehabt hat, dass sie, und dass sie im Vergleich zu ihren männlichen Mitbewerbern völlig unaufgeregt ist. Und das ist wirklich das, was Männer nicht begreifen. Sie müssten, also Söder hat es jetzt begriffen, das muss man ehrlicherweise sagen, den verfolge ich ja auch schon ein bisschen. Sie hat sich so geändert, das ist im Prinzip eine Mischung aus Merkel und Kretschmann geworden.
Deine Liste ist riesengroß, Daniel, von Leuten, die du bisher schon fotografiert hast. Was mich persönlich interessiert, hast du denn mal eine Anfrage schon mal auch abgelehnt, einfach weil du grundsätzlich keine Lust drauf hattest?
Nee, ehrlicherweise bin ich noch nicht in die Situation gekommen, sowas zu machen. Aber ich werde manchmal gefragt, wen würdest du gerne fotografieren? Und dann sage ich meistens immer Menschen, die gar nicht mehr leben. Mhm. Das geht dann auch leider nicht mehr. Weil ich mir denke,
wer wäre das?
Leider ganz fiesem Charaktere, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil Hitler, Stalin und so weiter oder Pol Pot oder Mao Zedong haben ja sehr viel Leid über die Menschen gebracht. Aber bevor sie dieses Leid über die Menschen gebracht haben, mussten sie erstmal Menschen für sich gewinnen. Das ist so dieser Punkt. Und das hätte mich interessiert, wie machen sie das? Oder wie haben sie es gemacht? Ich hatte letztes Jahr mit Ferdinand von Schirach, war ich bei Thomas Gottschalk in der Sendung. Da sind unsere Bücher vorgestellt worden. Und im Vorgespräch sagte er mir, sein Urgroßvater war ja der Fotograf von Hitler, Hoffmann. Und das war sehr spannend zu erfahren, wie Hoffmann, sein Opa, in den 20er Jahren hier in München rumsaß und wie so kleine Jungs sich im Studio trafen und Posen geübt haben. Weil sie wussten, sie inszenieren das. Mhm. Am Anfang ist es nur ein Spiel, dann sehen sie, sie haben Erfolg damit. Sie haben ja auch damals Postkarten verkauft, wo Hitler bestimmte Posen geübt hat. Das war, konnte man kaufen. Man musste ja auch für Hitler in den 20er Jahren hier im Hofbräuhaus Eintritt zahlen. Das ging ja nicht umsonst, sondern die Leute haben freiwillig Eintritt gezahlt, um Hitler zu hören, weil das war ein Erlebnis. Das gab es so in der Form noch nicht.
Spannend. Mhm. Jetzt leben die nicht mehr. Jetzt musst du dich weiter an Trump halten.
Genau. Ja, genau.
Wenn wir mal so ein bisschen auf die Monate zurückblicken in diesem Jahr, dann haben wir ein Bild ganz besonders im Kopf, nämlich das von Mundschutzmasken, Menschen mit Mundschutzmasken. Hast du diese Gesichter auch fotografiert?
Ja, sehr. Also ich bin ja jetzt nicht die Peer Group für Instagram mit 57 Jahren, aber meine Töchter sind 12 und 15 und ich hatte mich irgendwann mal angemeldet und hatte dann 500 Follower, nie einen Beitrag gemacht. Und dann habe ich angefangen, Anfang dieses Jahres zuerst mal so mit irgendwelchen Porträts, die ich gemacht habe. Und der 12. März war dann der Punkt, wo ich gesehen habe, ich war in Berlin und bin dann zur Pressekonferenz gegangen. Aber ich war noch nie auf so Merkel-Pressekonferenzen, weil ich mache meistens Porträts und bei Pressekonferenzen kann man ja nicht mit den Leuten agieren.
Mhm.
Aber ich wusste am 12. März, ich war da, dass die Kanzlerin noch abends spontan eine Pressekonferenz geben wird. Und da hat sie zum ersten Mal gesagt, die Menschen sollen auf soziale Kontakte verzichten. Und von dem Zeitpunkt habe ich dann auf Instagram jeden Tag ein Bild zum Thema Corona gepostet. Das heißt, ich habe so ein Corona-Tagebuch, ich hatte mehrere Projekte, bin durch Deutschland gefahren und dokumentiere das eigentlich so wie vor 30 Jahren die Zeit bis zur Wiedervereinigung danach.
Mhm.
Weil es historisch gesehen, es gab sowas nicht. Also niemals hat ein deutscher Kanzler oder eine Kanzlerin gesagt, bitte verzichten Sie auf soziale Kontakte. Ich war jetzt am Oktoberfest gestern und habe da die leere Wiesen fotografiert oder auch, da gibt es so einen Spruch auf der Wiesen, Corona tötet. Also ich fotografiere alles, was ich zu dem Thema sehe. Und natürlich, es gibt einen, das heißt der Hipster, der älteste Hipster von Berlin, Günter Krabbenhöft, der hat jetzt ein Buch geschrieben, zum Jungsein ist man niemals zu alt. Den habe ich, bevor alle ihn erkannten, auf der Straße angequatscht, um ihn zu fotografieren. Und heute,
weil er so interessant
aufgetreten ist. Ja, weil er sich besonders angezogen hat. Der lebt in Kreuzberg und lief immer damals mit Fliege und Melone rum. Und ganz schlank und schick. Und dann habe ich ihn auch angequatscht, wie viele Menschen sonst in meinem Leben, und habe gesagt, kann ich ein Foto von dir machen?
Wie reagieren die? Fragen die erstmal, warum?
Ja, warum? Dann sage ich, ja, ich sammle das, ich mache manchmal Bücher, Ausstellungen, du bist interessant, das ist für mich ein Geschenk, ich sammle alt. Also da gibt es ja ganz viele Ansätze, die ich da habe. 95% der Menschen, die ich frage, machen mit. Das liegt aber auch daran, weil ich schon ein Gespür dafür habe, wen kann ich fragen. Man muss auch wissen, in welcher Situation kann man einen fragen. Das kriegt man mit dem Leben raus.
Das Leben, wir können noch ewig weiterquatschen. Es hat uns sehr, sehr gefreut, dass du heute bei uns da warst. Daniel Biskup, vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Eine Aufgabe haben wir ja noch, das Foto zum Schluss.
Okay, dann.
So, okay, pass auf, du hast gesagt, mehr von oben.
Na, ich neige ja auch zum Doppelkinn mit 100 Kilo.
Ach, das heißt ja auch. Okay, würdest du noch weiter oben? Gib mir doch mal Tipps.
Na, ich sehe das jetzt nicht, aber ich denke, das ist schon okay.
Ich glaube auch. Genau. Und du siehst wahnsinnig entspannt aus.
Danke.
Danke dir.
Tschüss.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Ah. Und raus ist er schon wieder. Und raus ist Ihnen was aufgefallen, Herr Kollmann?
Sie haben sich Tipps zum besseren Fotomachen geholt?
Er hat von uns keins gemacht.
Stimmt, er hat keins gemacht.
So interessant war unser Visage.
Vielleicht auch, hat er auch heimlich Fotos gemacht von uns. Sehr, oder?
Ich weiß, und dann aber auch von unten schön mit Doppelkinn von der Hoffi.
Ich mache jetzt mal von Ihnen Foto, Frau Hoffmann. Wie hätten Sie es gern? Von unten oder von oben?
Von innen.
Das wird schwierig, da kriegen wir nur ein ganz dunkles Bild zusammen, wenn wir von innen fotografieren. Ich mache mal von oben, hat er gesagt, ne? Immer gern von oben fotografieren. Sie haben vorhin von unten fotografiert, das war nämlich falsch.
Ja. Haben Sie ich hätte gerne mal, wenn ihr das jetzt hört, liebe Egos und Podcast-Hörer allgemein, hätte ich mal gern euer... von euch liebst geschossenstes Lieblingsbild. Von euch selber oder was ihr gerne geschossen habt.
Man macht doch...
So Berge, Meere, Sonnenuntergang. Könnt ihr alles machen oder von eurem Hund, schickt es uns doch einfach mal zu an. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, fällt uns gerade
mal. Ach Schmarrn, das hat der Techniker bis heute nicht hinbekommen. Einfach mal an studio@egofm.de, dann sortieren wir das da raus.
Dann wundern sich die Kollegen, warum da plötzlich komische Fotos kommen. Haut's einfach mal raus.
Ja. Oder?
Machen wir so? Gut. So.
Haben Sie noch eine Frage?
Ja, habe ich. Moment. verrate 3 Personen, mit denen Sie niemals schlafen würden.
Ach, Frau Hoffmann, jetzt nicht zum Schluss wieder so komische.
Okay, nenne 3 Fragen. Tiere, die du gerne einmal streicheln möchtest.
Ein Lama?
Was?
Ich habe mal auf Lama gestreichelt.
Wir können mal auf Lama-Tour gehen, ja? Herr Komme.
Delfin habe ich schon mal gestreichelt. Das haben wir schon abgehört.
Wie fühlt der sich an? Wie so ein
geschmeidig.
Ehrlich?
Ja, schon.
Geschmeidig.
Weich, geschmeidig, rutschig.
Wie so ein Angora-Kaninchen.
Ja, Angora-Kaninchen. Und Elefanten würde ich gerne mal streicheln.
Oh.
Ja, da hätte ich auch das drauf. Und eine Giraffe.
So.
Ja. Giraffe. Und Sie, Frau Hoffmann.
Vergessen Sie es.
Ich bin weg. Tschüss. Das war's für heute. Tschüss. Einfach so, ne? Einfach, da ist dann einfach auf die Sekunde, ist Feierabend bei der. Ne? Einfach raus, einfach weg. Tür ist zu. Naja, jetzt kann sie schön mit ihrem Bike kann sie schön durch den strömenden Regen fahren. Richtig ekelhaft raus. Da wünsche ich ihr richtig viel Spaß. Hat sie sich auch verdient, die alte Hoffmann.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.